Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jeder hat da seine eigene Technik. Wenn der Tag beginnt und der Schlaf einem noch in den Gliedern steckt, dann braucht man ein Mittel gegen die Müdigkeit. Ich war in der letzten Woche viel unterwegs, saß oft schon morgens früh im Zug und da war für mich ein gutes Mittel gegen die Müdigkeit eben ein Becher frischen Kaffees. Nach der Mittagspause, wenn wir so richtig schön gegessen haben, dann brauchen wir wieder ein Mittel gegen die Müdigkeit. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Und dann abends, wenn die Mühe des Tages hinter uns liegt, die Arbeit anstrengend war und wir wissen, wir sollten eigentlich noch einen Besuch machen oder am Donnerstag zur Bibelstunde gehen, dann brauchen wir auch wieder ein Mittel gegen die Müdigkeit. Jeder hat da seine eigene Taktik, um seine Trägheit zu überwinden. Und die körperliche Müdigkeit ist auch ganz normal. Wir wissen auch von Jesus, dass er müde wurde. Schwieriger aber als die körperliche Müdigkeit ist eine andere Form der Müdigkeit, das ist die geistliche Müdigkeit. Jeder Christ kennt das. Und diese geistliche Müdigkeit, die hat mitunter sehr unterschiedliche Spielformen und Facetten. Das Wort, was da im Neuen Testament steht, heißt enkakeo und das kann bedeuten enkakeo, müde werden, nachlässig werden. Es kann aber auch heißen verzagen und mutlos werden. Also enkakeo hat einmal so den Aspekt der Lustlosigkeit, müde, nachlässig und aber auch den Aspekt der Resignation, der Erschöpfung, mutlos, verzagt. Und es gibt für diese geistliche Müdigkeit, für diese geistliche Nachlässigkeit und Verzagtheit viele denkbare Ursachen. Es kann eine lange Krankheit sein und wir werden müde. Oder die Anstrengungen des Alltags, im Beruf, in der Familie, mit allem, was da ständig auf uns zukommt, macht uns einfach müde. Geistlich müde. Oder wir sind so total beansprucht mit allen möglichen weltlichen Interessen. Wir schwirren mit unseren Gedanken täglich in allen möglichen Bereichen herum und sind dann einfach für geistliche Dinge müde. Ein Grund zur Müdigkeit ist doch oft der, dass man sich intensiv für eine Sache einsetzt und man kämpft und man bemüht sich und man sieht keine Frucht, keinen Erfolg, keine Auswirkung und das macht auch müde. Ich weiß von vielen Pastoren, die haben sich ihre Seele aus dem Leib gepredigt. Und sie haben wenig Frucht gesehen. Und sie haben wenig erleben dürfen, dass Menschen kamen und die Botschaft hörten. Oder sie sind daran verzweifelt, dass die, die sie hörten, oft über viele Jahre hinweg, so seltsam unverändert blieben in ihren Herzen. Auch das macht müde. Intensiver Einsatz ohne sichtbare Ergebnisse. Und dann geistliche Angriffe und Verfolgung von außen, Diffamierung. All das kann uns müde machen. Wenn Sie heute Morgen an einer anonymen Umfrage teilnehmen würden, wie würden Sie sich selbst einordnen, sagen wir mal, auf der nach oben offenen Müdigkeitsskala? Unser Thema heute Morgen ist Mittel gegen Müdigkeit. Paulus war ein erfahrener Seelsorger. Er kannte sich selbst gut genug. Er kannte das Leben. Er kannte unendlich viele Gemeinden. Und er wusste um die Gefahr. Er kannte die vielfältigen Müdigkeitsverursacher. Er wusste auch, dass Müdigkeit der Missionsverhinderer Nummer eins ist. Und in unserer Predigtreihe kommen wir heute zu der Stelle, wo Paulus die Sache ganz offen anspricht. Und Sie sehen das im 13. Vers, also auf dem Zielpunkt gewissermaßen unseres Predigttextes. Da sagte Paulus, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Ich bitte, dass ihr nicht müde werdet. Und der Grund für die Müdigkeit war in diesem Fall seine eigene Gefangenschaft. Wir hatten ja letzten Sonntag gesehen, Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Es hatte öffentlichen Aufruhr gegeben wegen seiner Predigt. Und dann hatten sie ihn erstmal in Sicherheitsgewahrsam genommen und ihn von Instanz zu Instanz geschleppt. Und nun sitzt er da, entweder bei der Zwischenstation Caesarea oder schon in Rom, wo er auf seinen Prozess wartet. Er schreibt aus dem Gefängnis. Und er lässt sich doch von den äußeren Umständen nicht den Mund stopfen. Er schreibt uns diesen wunderbaren Epheserbrief. Und wie ein guter Briefschreiber hat er dabei seine Adressaten in seinem Herzen und vor Augen. Und so sieht er die Gefahr der Ermüdung und Entmutigung. dass sie sagen, Mensch, der Paulus hat doch Gott gedient. Warum lässt Gott es zu, dass seine eigenen Leute eingekerkert werden? Warum lässt Gott das so geschehen? Und kann möglicherweise auch uns selbst bald ein ähnliches Schicksal drohen, dass auch wir, wenn wir uns zu Jesus stellen, eingekerkert werden um seines Namens willen. Wie wird es weitergehen? Werden wir Verfolgung erleben? Und warum greift Gott jetzt bei Paulus nicht sichtbarer und dramatischer ein? Es gab zu manchen Grund zur Ermüdung und Entmutigung. Und Paulus kennt unsere Neigung, ich denke unser aller Neigung, dass wir in unserem geistlichen Leben oft abhängig sind von den Umständen. Dass die Perspektive, mit der wir an die Dinge herangehen, bestimmt wird von den äußeren Umständen, anstatt dass es umgekehrt ist. Anstatt dass unsere Perspektive die äußeren Umstände dominiert. Das kann eine finanzielle Situation sein, die äußeren Umstände. Oder der Beruf. Oder bestimmte Anforderungen familiärer Art. Und dann fixieren wir uns auf die Umstände. Und wir fragen nicht nach Gottes Ziel. Wir sagen nicht, Herr, was willst du jetzt eigentlich in dieser Linie zunächst von mir? Sondern wir arbeiten gewissermaßen die äußeren Umstände ab. Wir verfangen uns in unseren kleinen Schritten im Alltag. Und was dann gerade an Rest noch übrig bleibt, das verwenden wir dann vielleicht für Gott. Dann fragen wir vielleicht nach ihm. Aber wo die Umstände unsere Perspektive bestimmen, da wartet die Ermüdung schon hinter der nächsten Ecke. Gott hat einen anderen Plan für uns. Wir sollen es lernen, aus Gottes Perspektive zu leben und von daher die Umstände anzugehen. Und so hat es uns ja Paulus vorgemacht. Wir haben das letzten Sonntag gesehen in Epheser 3, Vers 1. Da bezeichnet er sich als Gefangenen Jesu Christi. Weil er sagt, egal, auch wenn ich unter römischer Herrschaft jetzt letztlich gefangen bin, auch wenn ich keine äußere Macht über mein Schicksal habe, ich bin der Gefangene Jesu Christi, weil er mein Herr ist. Und weil er weiß, warum er das zulässt. Und weil er mein Leben unter seiner Kontrolle hält. Die Perspektive ist wichtiger als die Umstände. Das macht er uns vor. Und er will, dass auch wir diesen Blick bekommen. Er will uns dahin bringen, dass wir trotz der äußeren Schwierigkeiten nicht müde werden, dass wir nicht verzagen, sondern dass wir Gott von ganzem Herzen dienen und lernen, aus seiner Perspektive zu leben. Und darum schreibt er uns jetzt diese Zeilen, die Sie vor sich haben, als Mittel gegen die Müdigkeit, gegen Ihre Müdigkeit und meine. Darum bitte ich, sagt er in Vers 13, dass ihr nicht müde werdet. Und wenn Paulus darum sagt, wenn Paulus deshalb sagt, Dio steht da im Griechischen, dann hat er immer vorher einen Grund genannt. Diese logischen Verknüpfungen bei Paulus sind nie zufällig. Und wenn Paulus sagt, darum bitte ich euch, dass ihr nicht müde werdet, dann fragen wir, warum Paulus? Was für Gründe gibt es, dass wir nicht müde werden müssen? Und dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir im Text davor die Gründe dafür finden. Und in der Tat wird er sie uns auch heute zeigen, wenn Gott das will. Und er wird uns zeigen, es gibt ein Mittel gegen die Müdigkeit im Glauben. Es ist so, als ob Paulus sagen würde, Leute, wisst ihr eigentlich, was für einem großartigen Unternehmen ihr da angehört, wenn ihr zur Gemeinde Jesu Christi gehört? Letzten Sonntag hatten wir gesehen, dass Paulus ja in diesem ganzen Abschnitt das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi beschreibt. Und er sagte ja in Vers 5, das war in früheren Zeiten, den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist. Und was war denn das Besondere an der Gemeinde? Auch das hatten wir letzten Sonntag gesehen. In dieser neuen Familie, die durch Jesus Christus entsteht, durch den Glauben an Jesus, da befinden sich die Heidenchristen auf gleicher Augenhöhe mit den Judenchristen. Bei Jesus gibt es keine geistliche Zweiklassengesellschaft mehr. In dieser neuen Familie, da sind die alten Trennungen überwunden, da sind die alten Zäune abgerissen. Eine neue Schöpfung Gottes ist diese Gemeinde. Paulus kann sagen an anderer Stelle, hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, sondern ihr seid allesamt einer in Christus. Und wer zur Gemeinde gehörte, der hatte Teil an einer doppelten Versöhnung. Er war mit dem heiligen Gott versöhnt und er war mit all den anderen versöhnt, die zu dieser Gemeinde gehörten. Heiden mit Juden, obwohl eine starke Feindschaft zeitweilig zwischen ihnen bestanden hatte. All das war natürlich im Alten Testament schon vorbereitet. All das hatte auch Jesus schon auf den Weg gebracht. Aber erst durch Paulus offenbart Gott dieses spezielle Geheimnis der Gemeinde. Nämlich wie Juden und Heiden in einer gleichberechtigten Familie zusammenleben. Als Glieder am Leib Jesu Christi, als Kinder Gottes, die dadurch Geschwister geworden sind, dass sie durch Jesus zu Gottes Familie gehören. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Soweit waren wir letzten Sonntag gekommen. Und dann jetzt in den nächsten Versen, in denen die sie vor sich haben, erzählt Paulus nun, wie der lebendige Gott diese Wahrheit ausgebreitet hat und wie er sie immer weiter ausbreiten lässt über die ganze Welt. Und das wollen wir jetzt lesen, Verse 8 bis 13. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel, durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht, durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Liebe Gemeinde, es lohnt sich sehr genau hinzuschauen, denn hier finden wir die wirkungsvollen Mittel gegen Mutlosigkeit und gegen Müdigkeit. Vers 13 ist der Zielpunkt, es läuft alles darauf zu, dass Paulus sagt, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet. Darum habt ihr allen Grund, wach zu bleiben und wach zu werden. Und das erste Mittel gegen die Mutlosigkeit, der erste Grund gegen die Mutlosigkeit steht in Vers 8. Denn wir haben den unausforschlichen Reichtum Christi. Das ist das erste Mittel gegen ihre Mutlosigkeit. Denn wir haben den unausforschlichen Reichtum Christi, schreibt Paulus in Vers 8. Und wieder beginnt er, wie schon in Vers 1, mit einer persönlichen Bemerkung. Er sagt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiligen zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi. Mir, dem Allergeringsten, sagt ausgerechnet Paulus. Ein seltsames Wort steht da im griechischen Text, das Wort Elachistoteros. Elachistoteros. Das ist so, als wenn man einen Superlativ nochmal steigert. Das ist also ein Super-Superlativ. Das Wort gibt's im normalen Griechisch eigentlich gar nicht, ja? Also vergleichbar im Deutschen vielleicht. Der Schnellste, wir würden dann sagen, der Schnellsteste. Also der Allerschnellste. So etwa ist die Konstruktion. Oder der Geringste, dann würden wir sagen, der Geringsteste. Der Allergeringsteste. Das Wort gibt's nicht, der Geringsteste. Und das Wort Elachistoteros gibt's auch nicht. Und damit will Paulus sagen, wie gering er ist. Vor Gott. Warum? Er sagt es an anderen Stellen auch, weil er die Christen verfolgt hat. Weil er gegen Jesus Christus angegangen ist. Weil er den, den der lebendige Gott als seinen Sohn in die Welt gesandt hat, nicht angebetet, nicht anerkannt hat und seine Leute verfolgt hat. Paulus war sich seiner Unwürdigkeit so sehr bewusst und umso mehr hat er über Gottes Auftrag gestaunt. Dieser Kontrast, dieser schreiende Kontrast in diesem Vers, mir, dem Allergeringstesten unter allen Heiligen, ausgerechnet mir, ist gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi. Was für ein Kontrast. Paulus war natürlich besonders glaubwürdig, um den Heiden evangelisieren zu können, weil er sich besonders gegen Christus gesträubt hatte und weil er auch als ein klassischer Vertreter des alten rabbinischen Judentums galt. Und er sagt, Leute, ich evangelisiere. Und evangelisieren heißt, ich mache euch den Reichtum Jesu Christi zugänglich. Und dann steht hier noch ein großartiges Wort, das ist auch kaum zu übersetzen. Unausforschlich ist dieser Reichtum. Manche haben übersetzt unaufspürbar oder unergründlich. Das heißt, Paulus will sagen, der Reichtum Christi, der ist so groß, der ist so umfassend, dass kein Sterblicher es jemals ausloten könnte, dass keiner von uns jemals ganz erfassen könnte, wie reich das ist, was Christus hat und was er uns schenkt. Was gehört denn dazu zu diesem Reichtum? Dass er uns unsere Schuld vergibt, dass er bewirkt, dass wir gerettet werden von der Verdammnis, dass wir Gottes Kinder werden dürfen, dass wir Mitglieder der Gottesfamilie werden, dass wir die Auferstehung erwarten dürfen, dass wir teilhaben am ewigen Leben, dass wir versiegelt werden, wie Paulus sagt, mit dem Heiligen Geist, dass wir täglich unter seinem Schutz stehen. Das gehört alles zum Reichtum Jesu Christi. Oder man könnte den Reichtum Jesu Christi auch an den sogenannten Ich-Bin-Worten deutlich machen. Das will ich heute nur andeuten, wenn Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens, Johannes 4. Oder ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6. Oder ich bin das Licht der Welt, Johannes 8. Oder ich bin der gute Hirte, Johannes 10. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14. Ich bin der Weinstock für euch, Johannes 15. Das ist der Reichtum Jesu Christi. Das alles ist er. Und wer ihn hat, hat dies alles durch ihn. Und das schreibt Paulus den Ephesern. Er sagt, Leute, ihr wart Heiden. Ihr habt die Verkündigung gehört, ihr habt Jesus als euren Retter angerufen. Und nun gehört euch dieser ganze Vers 8, unausforschliche Reichtum Christi. Und darum bitte werdet nicht müde. Schaut mal, wie reich ihr seid. Vergesst doch nicht, wer ihr seid. Vergesst doch nicht, was ihr habt. Und lebt jetzt aus eurem Reichtum. Ihr seid unermesslich reich. Und ihr tragt eine Verantwortung, richtig mit diesem Reichtum umzugehen. Das ist das erste Mittel gegen Müdigkeit, der unausforschliche Reichtum Christi. Und dann nennt Paulus ein zweites Mittel, einen zweiten Grund gegen die Müdigkeit. Er sagt, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet, denn ihr seid ein Teil von Gottes Masterplan. Verse 9 bis 11. Und für uns alle will Paulus ans Licht bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus sagt, ich bitte euch, dass ihr nicht müde werdet, denn ihr seid ein Teil von Gottes Masterplan. Das ist ja ein Vorwurf, der oft neuen Regierungen gemacht wird, der jetzigen auch wieder, dass man sagt, sie haben gar keinen Masterplan. Sie haben gar kein großes Konzept, sie machen nur Stückwerk. Immer nur eins nach dem anderen, es fehlt der Masterplan. Ich will das jetzt politisch nicht bewerten. Auf alle Fälle sagt Paulus, Gott hat einen Masterplan für die Weltgeschichte. Und dieser Masterplan Gottes, der wird schrittweise entfaltet. Der ist genau abgestimmt. Und jetzt passt auf, ihr Gemeinde, sagt Paulus, ihr habt in diesem Masterplan Gottes eine herausragende Stellung. Ihr seid, ja, man könnte fast sagen, ein Filetstück dieses Masterplans. Das ist ja der Kern dieses Geheimnisses, dass die Gemeinde nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass hinter der Gemeinde von Ewigkeit her ein ausgefeilter Masterplan Gottes steht. In Vers 9 sagt Paulus, von Ewigkeit her war das verborgen in ihm, der alles geschaffen hat. Es stand schon fest, Gott wusste schon, was er tun würde. Und er hat genau dieses Ziel durch die Geschichte hindurch dann erreicht. Oder Vers 11, da heißt es, diesen ewigen Vorsatz, nämlich, dass es eine Gemeinde geben würde, in der Juden und Heiden auf Augenhöhe gemeinsam durch Christus zu Gottes Familie gehören, in dem der Zaun abgerissen ist. Das war Gottes ewiger Vorsatz. Leute, sagt Paulus, ihr seid ein herausgehobener Teil von Gottes Masterplan. Und man denkt dabei unwillkürlich an Hebräer 11, diese lange Liste der sogenannten alttestamentlichen Glaubenshelden. All der großen Männer, von denen da die Rede ist, Noah und Abraham und Mose und Gideon und wie sie alle heißen. Und wissen Sie, wie dieses Kapitel über die alttestamentlichen Glaubensvorbilder endet? Es endet so. Da heißt es in Vers 39, Hebräer 11, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Sie sind also von Gott angenommen worden, weil sie dem geglaubt hatten, was er bis dahin offenbart hatte. Und dann geht es aber weiter. Aber sie haben noch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Verstehen Sie, das ist die Würde der Gemeinde. Dieser ganz besondere Stellung, die wir im Masterplan Gottes einnehmen dürfen. Und darum sagt Paulus, Leute, ihr habt keinen Grund, müde zu sein. Denn ihr die Gemeinde, seid ein wichtiger Bestandteil in Gottes Masterplan. Er hat euch einer ganz besonderen Stellung und Aufgabe gewürdigt. Und mit der besonderen Stellung kommt auch die besondere Aufgabe. Und das ist der dritte Grund gegen die Müdigkeit. Paulus sagt darum, das bitte ich, dass ihr nicht müde werdet. Drittens, denn wir haben einen unvertretbaren Auftrag. Schauen Sie, wenn Gott uns schon als Kinder in seine Familie aufgenommen hat, wenn er uns schon beschenken will, könnte man fragen, warum lässt er uns dann überhaupt noch auf der Erde? Er könnte uns doch gleich in den Himmel rufen. Der lebendige Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Für uns wäre es im Himmel viel besser als hier. Warum nimmt Gott uns nicht sofort zu sich? Den Henoch hat er ja auch entrückt, zum Beispiel. Wissen Sie warum? Darauf gibt es nur eine Antwort. Wir haben einen unvertretbaren Auftrag noch hier auf dieser Erde. Jesus hat schon gesagt, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Und Jesus hat uns seinen unausforschlichen Reichtum geschenkt, um uns daran zu erfreuen, aber nicht um uns darauf auszuruhen. Und darum beschreibt Paulus seine Mission hier nicht im Sinne eines Alleinunterhalters, wenn er in Vers 8 sagt, mir, dem Allergeringsten, ist gegeben, den Heiden zu verkünden und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen Ratschluss ausführt. Damit meint Paulus nicht, ich mache das schon und ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Paulus war dafür zuständig, die Grundlagen zu formulieren, gewissermaßen die Strategie und die theologische Ausrichtung im Namen Gottes festzulegen. Aber das, was Paulus hier schreibt und lehrt, das muss jetzt unter die Leute gebracht werden. Das liegt ja schon in der Natur des Begriffes Geheimnis, den er hier in diesem dritten Kapitel immer wieder verwendet. Haben wir ja letztes Mal gesehen, was ist ein Geheimnis im Neuen Testament? Es ist eine neue Offenbarung. Bis hierher war es nicht bekannt. Jetzt hat Gott es aufgedeckt im Laufe der fortschreitenden Offenbarung. Und jetzt ist dieses Geheimnis dazu bestimmt, hinausposaunt zu werden. Geheimnis bedeutet in der Bibel immer, es soll ausgerufen werden. Es soll weitergesagt werden. Es soll gerade nicht im geheimen Zirkel bleiben. Das hat Jesus mal so schön gesagt in Matthäus 10, Vers 26. Er sagt, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das redet auf den Dächern. Und das ist unsere Aufgabe. Es gehört zu Gottes Masterplan, dass dieser Auftrag jetzt von seiner Gemeinde, also von uns, ausgeführt wird. Wir haben einen unvertretbaren Auftrag. Und die Frage an Sie und an mich ist, wo lasse ich mich in diesen Plan hineinnehmen? Paulus ist uns ein großes Vorbild. Paulus hat jede erdenkliche Situation genutzt, um diesen Auftrag auszuführen. Ob er als Gefangener an Bord eines Schiffes war und plötzlich wusste keiner mehr weiter und er durfte mit Gottes Hilfe den Überblick bewahren und er hat das sofort genutzt, um eine kleine Predigt zu halten. Oder als er im Gefängnis war und plötzlich das Erdbeben einsetzte, da haben sie sofort den Gefängniswärter missioniert. Oder wenn er vor Gericht stand und sich verantworten sollte, dann hat er das immer auch genutzt, um das Evangelium weiterzugeben. Also er ist ein so großes Vorbild für die Ausführung dieses Auftrags. Nicht jeder von uns hat die gleichen Begabungen wie Paulus. Nicht jeder von uns hat die gleiche Art. Wir müssen jeder unseren eigenen Weg da finden. Aber Sie glauben doch auch, dass Gott Ihr Leben führt. Sie glauben doch auch, dass es nicht nur den universalen Masterplan Gottes gibt, sondern auch den persönlichen Masterplan für Ihr Leben. Vielleicht haben Sie monatelang um eine Wohnung gebetet. Und dann hat Gott Sie eine Wohnung finden lassen. Und damit hat Gott Sie in ein bestimmtes Umfeld geführt. Ja, was meinen Sie wohl, warum? Oder vielleicht haben Sie monatelang um einen Studienplatz gebetet. Oder für einen Arbeitsplatz. Und dann hat Gott Sie einen Studienplatz finden lassen oder einen Arbeitsplatz. Und damit hat er Sie in ein bestimmtes Umfeld geführt. Und was meinen Sie wohl, warum? Sie haben einen unvertretbaren Auftrag. Einer, den kein anderer wahrnehmen kann als die Jünger Jesu Christi. Und darum bitte ich, sagt Paulus, dass ihr nicht müde werdet. Dass ihr euch nicht kleinkriegen lasst von euren Umständen oder von euren eigenen Schwächen und Zweifeln und Vorbehalten. Denn wir haben einen unvertretbaren Auftrag. Das ist schon das Dritte. Also wir haben den unausforschlichen Reichtum Christi. Wir sind ein Teil von Gottes Masterplan. Wir haben einen unvertretbaren Auftrag. Jetzt das vierte Mittel gegen die Müdigkeit. Und das ist wirklich ganz, ganz seltsam. Darauf wäre man auch nicht von selbst gekommen. Viertens, denn wir werden beobachtet von der unsichtbaren Welt. Das steht in Vers 10. Da muss man lange forschen, um den zu verstehen. Da sagt Paulus, damit jetzt kund werde, dafür sind wir als Gemeinde da, damit jetzt kund werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes, wem? Den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Das soll also die Gemeinde bewirken. Wir haben eine Aufgabe gegenüber der unsichtbaren Welt, gegenüber der Engelwelt, gegenüber den Mächten und Gewalten im Himmel. Das heißt, die Gemeinde hat eine kosmische Bedeutung, sagt Paulus hier. An der Gemeinde demonstriert Gott seine Macht, seine Gnade, seine Weisheit vor der unsichtbaren Welt. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass es eben nicht nur diese sichtbare Welt gibt, sondern auch die unsichtbare Welt. Und dass es Engel gibt, Geister, die dem lebendigen Gott dienen. Und vor denen soll an der Gemeinde aufscheinen die Weisheit Gottes, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Diesen Aspekt hebt Paulus hier hervor. Sie können sich das so vorstellen, wie die Weisheit eines Lehrers an seinen Schülern deutlich werden soll. Das funktioniert manchmal mehr und manchmal weniger. Dann weiß man nicht, ob es an der Weisheit des Lehrers oder an der Weisheit der Schüler liegt. Aber jedenfalls, wie die Weisheit eines Lehrers an seinen Schülern deutlich werden soll. So soll die Weisheit Gottes vor der unsichtbaren Welt an seiner Gemeinde deutlich werden. Das ist hier gemeint. Verstehen Sie? Wir sind dazu da, um als öffentliche Demonstration der Weisheit Gottes zu dienen. Das ist unsere Aufgabe. Genauer noch der vielfältigen Weisheit Gottes. Und das müssen Sie unbedingt wissen, weil vielfältig, da steht ein ganz wunderbares griechisches Wort. Polypoikilos heißt das. Und Polypoikilos bedeutet vielfarbig. Polypoikilos verwendet man, um Blumen in ihrer Farbenpracht zu beschreiben. Wenn Sie einen riesigen, herrlichen Strauß nächste Woche irgendwann geschenkt bekommen, dann können Sie sagen Polypoikilos. Also herrlich, mehrfarbig, strahlend, bunt. Das wird verwendet von Kronen, die mit herrlichen, bunten Steinen besetzt sind. Und das einfachere Wort, nicht Polypoikilos, sondern nur Poikilos, gibt es in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Da wird es verwendet für diesen wunderschönen Mantel, den Jakob seinem jüngsten Sohn Josef schenkte. Diesen besonders farbigen, strahlenden Mantel, der dann dafür sorgte, dass die Brüder alle neidisch wurden. So, Polypoikilos, die mannigfaltige Weisheit Gottes, soll an der Gemeinde deutlich werden. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Und das beginnt doch schon kurz nach Pfingsten. Sehen Sie mal, was alles in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Mannigfaltig die Farben derer, die zu Gott kommen. Wir haben von Bruder Nordzig gehört, die Lesung Apostelgeschichte 8. Da ist dieser Finanzminister aus Äthiopien, dunkelhäutig, ein Afrikaner gewissermaßen. Er kommt dazu zur Gemeinde Gottes. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 9, da wird beschrieben die Bekehrung von Paulus. Paulus, der Jude. Paulus, der Spitzentheologe. In Apostelgeschichte 9 kommt auch er dazu zu der Familie Gottes. Und dann im nächsten Kapitel, Kapitel 10, da wird von einem römischen Hauptmann gesprochen, von Cornelius. Er findet das Evangelium Jesu Christi und auch er kommt dazu. Zu der großen Familie Gottes, erkoren aus allen Völkern. Und jemand hat gesagt, der erste war Politiker, also der Finanzminister in Apostelgeschichte 8, der zweite war ein großer Theologe und der dritte, der Cornelius, gehörte dem Soldatenstand an. Und von diesen drei Berufsgruppen würden ja manche sagen, das sind die Leute, die gewöhnlich am schwierigsten mit dem Evangelium zu erreichen sind. Und sie alle finden den Weg in die Gemeinde Jesu Christi. Das ist die wirkliche multikulturelle Gesellschaft, Polypoikilos. Und bunt bedeutet eben nicht dieses vielfarbig, das bedeutet eben nicht unter einem Dach viele verschiedene Überzeugungen, lauter widersprüchliche Stimmen und sie werden alle irgendwie beieinander gehalten. Nein, sondern Polypoikilos, vielfarbig, das bedeutet viele verschiedene Menschen, die alle dem einen Herrn dienen, die durch eine gemeinsame Wahrheit miteinander verbunden sind. Und deswegen hat man zu Recht die Gemeinde immer wieder mit einem Orchester verglichen. In diesem Orchester, da kommen viele verschiedene Stimmen und Instrumente vor. Wir Menschen in der Gemeinde sind so unterschiedlich. Wir haben so verschiedene Charaktere, so unterschiedliche Traditionen, die uns prägen mögen, so viele verschiedene Begabungen, so viele unterschiedliche Hautfarben. Wir kommen aus so vielen verschiedenen Bereichen. Aber wie ist das in einem Orchester? All die verschiedenen Stimmen und Instrumente, die richten sich aus an einer gemeinsamen Partitur. Und diese Partitur folgt denselben musikalischen Absichten und sie spielen alle in derselben Tonart. Und sie folgen alle dem einen Dirigenten. Sie folgen alle dem einen Dirigenten. Es dirigiert immer nur einer. Und das meint Polypoikilos, das Wunder der Gemeinde, das ist das Wunder des Leibes Christi. Und das heißt, wo immer heute an irgendeiner Stelle der Welt ein Mensch den Weg zurück zu seinem Schöpfer findet, durch Jesus Christus, da wird er ein Teil dieses Orchesters, dieser großen göttlichen Familie. Und als solche gebraucht Gott uns nun, um vor der Engelwelt gewissermaßen zu musizieren. Orchester. Um zu demonstrieren, verstehen Sie? Diese vielfarbige Truppe Gemeinde soll die vielfarbige gewaltige Weisheit Gottes widerspiegeln. Und so werden wir als Gemeinde zum Anschauungsunterricht für die Engel. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Anschauungsunterricht für die unsichtbare Welt sein. John Stott hat das so beschrieben. Er hat gesagt, die Kirchengeschichte ist wie ein großes Drama. Die Weltgeschichte ist das Theatergebäude, die Welt ist die Bühne. Die Christen und die Gemeinde sind die Schauspieler, die Akteure. Und der Autor und Regisseur dieses Stückes ist Gott selbst. Und während Akt für Akt, Szene für Szene die Kirchengeschichte über die Bühne geht, ist sie eine einzige großartige Demonstration der Macht und Weisheit Gottes. Und wer sind die Zuschauer? Die Zuschauer, das sind die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Und daran sehen wir auch, dass die Engel offensichtlich nicht allwissend sind. Offensichtlich war auch den Engeln nicht der ganze Masterplan Gottes für die Welt bekannt. Darum sollen ja die Engel an der Gemeinde, also an uns, an unserer Existenz und an unserem Pilgerweg, sollen die Engel Gottes überlegene Weisheit erkennen. Und an uns der Gemeinde sollen die Engel zugleich die überlegene Macht Jesu erkennen. Denn Paulus sagt, all dieses wurde nur möglich in Vers 11 durch Jesus. Diesen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus. Das wurde nur möglich, weil er für unsere Schuld gestorben ist, weil er den Tod besiegt hat und auferstanden ist, weil er uns nun sein Evangelium zurufen lässt und weil durch ihn, durch diese Tür hindurch, wir alle zu der Gemeinde Jesu Christi kommen können. Was für eine Aufgabe. Und ich habe erst, als ich diese Predigt vorzubereiten hatte und jetzt Epheser 3, Vers 10 zum ersten Mal richtig verstanden habe, habe ich auch erst noch einen anderen Vers verstanden, der mir vorher, ja, in seiner letzten Konsequenz nie so ganz klar war, nämlich in 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. Da sagt der Apostel Petrus, auch die Propheten haben ja das Geheimnis der Gemeinde noch nicht gekannt. Auch sie haben das noch nicht in allen Einzelheiten gewusst und verstanden. Und dann heißt es da, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und sie haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, als er ihnen ihre Prophezeiungen eingab. Und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen, den Propheten, ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten. Mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, also durch die Apostel, der vom Himmel gesandt ist. Und dann kommt der Zusatz, was auch die Engel begehren zu schauen. Diesen Nachsatz habe ich immer überlesen, wenn ich diese Stelle las. Also, Petrus sagt, Leute, selbst die Propheten wussten, dass das, was sie verkündeten und was sie voraussagten, dass sie davon nicht den ganzen Umfang verstanden. Und sie haben Dinge vorausgesagt, die jetzt erst in eurer Zeit, erst durch die Predigt der Apostel, richtig klar wird, worauf das alles hinausführt. Für euch ist es letztlich gedacht gewesen. Und ihr könnt damit etwas verstehen. Und ihr seid damit in ein Projekt einbezogen, was auch die Engel begehren zu schauen. Das ist so der Eindruck, als ob die Engel sich ganz weit aus dem Fenster legen, um mitzukriegen, was da mit der Gemeinde Jesu Christi läuft. Das ist die Aussage hier. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir solch einen Auftrag haben, in dieser kosmischen Dimension vor der unsichtbaren Welt, wie könnten und dürften wir da müde werden? Wie könnten und dürften wir uns da hängen lassen und uns von den Dingen dieser Welt beschlagnahmen lassen? Der heilige Gott hat uns als seine Gemeinde geschaffen, eine völlig neue Schöpfung. Und wir sollen vor der sichtbaren Welt ein Licht sein, die Stadt auf dem Berge. Und wir sollen vor der unsichtbaren Welt ein vielfarbiges Beispiel der machtvollen Weisheit Gottes sein. Nicht weniger. Und spätestens an dieser Stelle, denke ich, fährt einem der Schrecken in die Glieder, dass man sich sagt, meine Zeit, was geben wir den Engeln manchmal für ein Schauspiel? Ich habe gedacht, wie gut, dass Gott die Engel bestimmt auch über den Sündenfall informiert hat. Es war ja auch einer, der ihren maßgeblich daran mit beteiligt. Also sonst wäre das überhaupt nicht einzuordnen, was die Engel manchmal an uns, an der Gemeinde sehen. Aber schauen Sie, es ist ja nicht unsere Weisheit, die da demonstriert werden soll, sondern Gottes. Und es geht ja nicht um unsere Macht und unsere Gnade, sondern um seine. Und schauen Sie, hier mit Vers 10, da sagt Gott uns doch, du magst dich unwürdig fühlen, wie du willst. In meinem Ensemble, in meiner vielfarbigen Mannschaft, dienst auch du mit dazu, dass meine Weisheit vor der Engelwelt gepriesen wird. Du dienst auch mit dazu. Es kommt eben nur darauf an, dass du drin bist in der Gemeinde. Und rein in die Gemeinde kommst du allein durch Jesus Christus, wie Vers 11 sagt, dass du an ihn glaubst, allein durch ihn. Wenn du aber drin bist, wenn du Kind Gottes bist, dann hast du Anteil an all den Privilegien und Aufgaben. Unwürdig, das war Paulus auch. Hat er ja gesagt in Vers 8, ich bin der Allergeringste, hat er ja gesagt. Aber die Unwürdigkeit des Paulus konnte Gottes Gnade nicht daran hindern, den Paulus zu einem Werkzeug seiner Ehre zu machen. Und das ist das Großartige. Ein Tourist kaufte einst in Paris eine preisgünstige Bernsteinhalskette. Und er wurde dann ganz neugierig, auch ein bisschen ärgerlich erst, als er am Zoll in New York eine ganz hohe Summe dafür entrichten musste, für diese ja, eigentlich preisgünstige Bernsteinkette. Was sollte das? Und dann ging er in New York zu einem Juwelier, ließ diese Kette schätzen und man bot ihm dafür 25.000 Dollar. Dann ging er weiter, um das gegenzuchecken. Der nächste Juwelier bot ihm 35.000 Dollar. Er sagte, wie ist das möglich? Der Juwelier nahm eine Lupe und sagte, schauen Sie mal genau her, was hier steht. Und das ist echt vom Schriftzug her, das sieht jeder Kenner, das ist echt. Da stand nämlich für Josephine von Napoleon Bonaparte. Es war der Namenszug Napoleons, der diese eigentlich nicht sehr wertvolle Kette zu einem unendlich großen Wert machte. Und ich denke, es ist klar, was ich damit sagen will. Wenn du zur Gemeinde Jesu Christi gehörst, dann trägst du seinen Namen. Und das macht dich würdig. Und das macht dich wertvoll. Und wenn du seinen Namen trägst, dann gibt es nichts mehr, was ihn und dich auseinanderreißen könnte. Und genau das ist der letzte Grund, den Paulus hier gegen unsere Müdigkeit und Resignation anführt. Wir fühlen uns ja vor all den Aufgaben manchmal wie ein einsamer Schüler in der Mathearbeit. Wahrscheinlich gibt es nur wenige Momente, in denen manche sich so einsam fühlen. Das Arbeitsblatt liegt da, man darf keinen fragen, alles schwierig, kein Lösungsansatz, ganz einsam und allein. Und so fühlen wir uns auch manchmal. Aber es ist, als ob Paulus hier am Ende sagen wollte, du bist nicht allein, darum bitte ich dich, werde nicht müde. Denn, und das ist der fünfte Grund, wir haben jederzeit freien Zugang zum Vater. Das ist kein Zufall, dass das hier am Schluss steht. Vers 12. Durch Christus, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben. Paulus sagt, du bist nicht allein. Du bist nicht abgeschnitten von deiner Kraftquelle. Du hast Freimut. Das heißt, du kannst frei und froh dich diesem Dienst stellen. Also diesem Dienst, das Evangelium weiterzugeben und Gottes Plan für diese Welt zu verkünden. Warum? Denn du hast Zugang. Das heißt, du hast die direkte Verbindung zu Gott als deinem Vater. Durch den Glauben an Jesus. Du hast Zugang. Und schauen Sie, was für ein Unterschied ist das zu den Religionen. Im Buddhismus, da gibt es überhaupt keinen persönlichen Gott. Da soll der Einzelne in sich selbst das Göttliche finden. Im Hinduismus gibt es 300 Millionen Gottheiten. Da kennen Sie auch keinen persönlich. Und das oberste Göttliche, das Brahman, ist unpersönlich. Im Islam, da gibt es zwar einen persönlichen Gott, aber der ist so unheimlich fern und undurchdringbar und unberechenbar, dass sie den auch nicht als Vater anrufen und dass sie dem auch nicht vertrauen können. Und sogar im Judentum, das doch auf eine Offenbarung des lebendigen Gottes zurückgeht, gab es keinen direkten Zugang zum Allerheiligsten. Gab es keinen direkten Zugang zum lebendigen Gott. Es hing ein dicker Teppich davor und selbst der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr dort hinein. Und jetzt sagt Paulus, aber wir, durch Jesus, wir haben Freimut und Zugang. Das heißt Zugang zu Gott, Zugang zu ihm selbst, der unser Vater ist. Und darum brauchen wir nicht allein zu bleiben. Darum brauchen wir nicht müde und verzagt zu bleiben. Denn er ist da und wir dürfen immer zu ihm kommen. Und er sorgt für uns. Liebe Gemeinde, das ist eine aufrüttelnde Wahrheit, die der Apostel Paulus uns in diesen Versen entgegenruft. Er sagt nämlich, wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, wenn du den Namen Jesu trägst, dann hast du nicht den geringsten Grund, in deiner Müdigkeit hocken zu bleiben. Und dann hast du nicht den geringsten Grund, an deiner Mutlosigkeit zu verzweifeln. Und der Apostel Paulus hat Ihnen und mir heute 5 starke Mittel, 5 Gründe gegen die Müdigkeit und die Resignation genannt. Und er lässt sie uns in Erinnerung rufen. Er sagt, darum bitte ich, dass du nicht müde wirst, denn wir haben den unausforschlichen Reichtum Christi. Zweitens, wir sind ein Teil von Gottes Masterplan. Drittens, wir haben einen unvertretbaren Auftrag. Viertens, wir werden beobachtet von der unsichtbaren Welt. Und fünftens, wir haben jederzeit freien Zutritt zum Vater. Paulus hat von diesen Mitteln gegen die Müdigkeit rege Gebrauch gemacht. Und darum konnte Paulus auch unter schwierigen Umständen schreiben, in 2. Korinther 4, Vers 1, weil wir diesen Auftrag haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. werden wir nicht müde. Und viele in Ephesus haben das genauso erfahren. Und viele unter uns auch bis heute. Aber gerade an der Geschichte dieser Gemeinde in Ephesus sehen wir, wie wichtig es ist, dieses Mittel gegen die Müdigkeit auch immer wieder einzunehmen. Denn einige Jahrzehnte später, nachdem dieser Brief geschrieben worden war, da war der Paulus schon längst im Himmel, da drohte wieder eine lähmende Müdigkeit, sich in Ephesus breit zu machen. So um 95 nach Christus. Und da brach in dieser Gemeinde in Ephesus Nachlässigkeit ein. Und Jesus selbst hat dieser Gemeinde in Ephesus dann durch seinen Apostel Johannes einen Brief schreiben lassen. Das sogenannte erste Sendschreiben der Offenbarung, Offenbarung 2. Und da sagt er, da sagt Jesus dieser Gemeinde, ich sehe, dass du versuchst, treu deine Sache zu machen. Und dich auch an die Wahrheit zu halten. Und du hast dein Bekenntnis nicht verleugnet. Und dann fügt er hinzu, aber ich habe eins gegen dich. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann fügt Jesus hinzu, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und kehre um. Verstehen Sie, das war der Ausdruck dieser Müdigkeit, dass sie ihre erste Liebe zu Gott und Jesus Christus verlassen hatten. Und dass sie in ihrer Müdigkeit eingeschlafen waren. Und darum ist die wichtigste Frage, die wir uns heute stellen müssen. Wie steht es um deine erste Liebe zu Jesus Christus? Und wie steht es um deine Liebe zu seiner Gemeinde? Wir sind gleich fertig mit der Predigt. Vielleicht ist es gut, wenn der Kleine jetzt rein oder raus, das ist kein Problem. Also, es ist auch gut, dass die Kinder zur Gemeinde gehören. Die sollen ja in der Gemeinde sein. Wir wollen nur noch einmal jetzt den letzten Gedanken festhalten. Das Problem in Ephesus war also, dass sie die erste Liebe zu Christus verlassen hatten. Das war diese Auswirkung dieser geistlichen Müdigkeit, dieses geistlichen Schlendrians, der bei ihnen eingezogen war. Und darum die Frage an uns, wie steht es um deine erste Liebe zu Jesus Christus? Das ist nicht eine Emotionsfrage. Da geht es nicht einfach um den äußeren Schwung der ersten Entdeckung, dass Jesus lebt. Sondern das ist eine sehr persönliche Frage. Wie ernst nimmst du deinen Herrn und wie lebst du mit ihm in deinem Alltag? Wie steht es um deine Liebe zu ihm und zu seiner Gemeinde? Denn im Epheserbrief zeigt dir Gott, wie wichtig ihm seine Gemeinde ist. Und welche Verantwortung seine Gemeinde hat. Und darum ist es wichtig für dich, dass du dabei bist. In seiner Gemeinde. Dass du nicht in die Rolle eines distanzierten Zuschauers oder Betrachters oder Randsiedlers hineingerät, der darauf achtet, dass die Gemeinde ihn möglichst wenig stört in seinem sonstigen Lebensvollzug, sondern dass du dabei bist, dass du ein Teil der Gemeinde bist, dass du die Mittel eifrig und gerne nutzt, die der lebendige Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Sein Wort, das Gebet, die Lehre, das Miteinander hören und Gott loben und Gott dienen. Denn wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, dann ist ihre Verantwortung auch deine Verantwortung. Und dann schauen die Engel auch auf dich. Und das ist klar, weder sie noch ich sind auch nur im Entferntesten würdig, diese Verantwortung zu schultern. Aber seine Gnade hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Seine Gnade. Wir tragen seinen Namen, wie die Kette den Namen Napoleons trug. Und darum haben wir direkten Zugang zu ihm. Und den sollen wir nutzen. Und uns immer wieder frei machen lassen von aller Müdigkeit und Verzagtheit. Und dann wird Gott uns immer wieder neuen Schwung geben. Immer wieder neue Kraft. Denn er sagt im Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen, ohne matt zu werden. Dass sie wandeln, ohne müde zu werden. So schließe ich mit dem alten, bekannten amerikanischen Prediger Dr. William Sangster. Er gehörte zum Berufungskomitee seiner Kirche und vor diesem Berufungskomitee, da mussten sich immer wieder Predigerkandidaten vorstellen und dann hatte das Komitee zu entscheiden, taugen sie zum Prediger oder nicht, wollen wir sie berufen oder nicht. Und dann kam ein junger Mann, der war etwas nervös und der wollte nun auch besonders bescheiden wirken. Und er sagt, ach wissen Sie, ich bin nicht der Typ Prediger, der jemals die Themse in Flammen setzen könnte durch seine Predigt. Und William Sangster sah ihn freundlich an und sagte, mein lieber junger Bruder, mich interessiert überhaupt nicht, ob du mit deiner Predigt die Themse in Flammen setzen könntest. Was mich vielmehr interessiert, ist Folgendes. Wenn ich dich jetzt am Genick packen und in die Themse hineinwerfen würde, würde es dann zischen? Die Frage ist nicht, ob du so machtvoll predigen kannst, dass du die Welt oder die Themse in Flammen setzt, sondern die Frage ist, ob du selber brennst für Jesus, ob dein Leben ihm gehört. Denn genau das will Jesus dir schenken, nicht weniger. Amen. Wir wollen jetzt